Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal. Nachhaltigkeit. Nachhaltige Mode, nachhaltige Ernährung, nachhaltig Reisen. Für viele von uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Klar, wir brauchen ja auch Hosen, wir müssen was essen, wir wollen es uns auch ein bisschen gut gehen lassen vielleicht ab und zu. Aber die meisten von uns versuchen schon, zumindest Umfragen zufolge, dabei Ressourcen und Umwelt möglichst zu schonen. Das zieht sich übrigens auch mehr oder weniger konsequent durch alle Generationen, auch die Älteren. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr ausgebreitet. In den 70er, 80ern, da war das noch eher so ein Nischenthema, vorangetrieben von einer kleinen Gruppe ökologisch Bewegter. Mittlerweile, wissen wir alle, ist Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip längst als Schlüsselbegriff in Politik und Wirtschaft angekommen, und zwar weltweit. Ja, ist doch super. Lässt hoffen. Oder vielleicht doch nicht.
Dürre, Hitze, sintflutartige Niederschläge, Wirbelstürme. Immer mehr extreme Wetterereignisse richten große Schäden an.
Wie die jüngeren Berichte der Klimaforscher zeigen, haben sich seit dem Aufkommen des Paradigmas der Nachhaltigkeit in den 1980er Jahren die Probleme verschärft. Ich möchte dazu anregen, den Diskurs der Nachhaltigkeit als Teil der allgemeinen Zerstörungsprozesse zu begreifen. Das Konzept Nachhaltigkeit verleiht dem Wirtschaftswachstum ein Qualitätssiegel, dem nicht Selbstbegrenzung, sondern dauerhafter Anstieg eingeprägt ist. Die zerstörerischen Dimensionen des Nachhaltigkeitsdiskurses lassen sich entlang der notorischen Behauptung prüfen, dass zwischen Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch bestehe. Es scheint an der Zeit, den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Leitbegriff der Nachhaltigkeit einer kritischen Revision zu unterziehen.
Und genau das machen wir heute. Falco Schmieder, den ihr gerade schon gehört habt, der ist ganz offensichtlich kein riesiger Fan von Nachhaltigkeit. Also von Ressourcenschonen schon, aber nicht vom Begriff Nachhaltigkeit, weil der gar nicht im eigentlichen Wortsinne nachhaltig ist, stark verkürzt gesagt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, ist es aber nicht. Er erklärt uns gleich seine Sicht auf die Nachhaltigkeit und nimmt uns dafür erstmal mit in die Geschichte des Begriffs, wo er herkommt, wie er sich entwickelt hat, um dann zu schauen, was er heute eigentlich wirklich bedeutet, seines Erachtens. Ja, oder eben auch nicht. Sehr spannend, viel Stoff zum Diskutieren, so viel kann ich versprechen. Bevor es losgeht, wie immer kurz noch ein paar Worte zu Redner und Vortrag. Falco Schmieder ist Kulturwissenschaftler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, ZFL in Berlin. Und zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Theorie und Praxis der Begriffsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Geschichte des Marxismus und politische Ökologie unter anderem. Ja, und von all dem findet sich auch gleich was in seinem Vortrag wieder. Und der heißt Nachhaltigkeit als Ideologie. Gehalten hat er ihn am 19. Januar 2023 im Rahmen der Ringvorlesung Nachhaltigkeit über Ressourcen und Bedürfnisse. Veranstaltet hatte diese Reihe das Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn zusammen mit der dortigen Arbeitsstelle Internationales Kolleg. In der Reihe gab es übrigens noch einige, ja, ich muss sagen, viele weitere spannende Vorträge und ich hoffe, wir können davon auch noch ein paar senden. Werden wir sehen, wir versuchen es. Jetzt kommt aber erstmal Falco Schmieder für euch.
Seit Ende der 1980er Jahre, vermittelt durch den Bericht der Brundtland-Kommission Our Common Future aus dem Jahre 1987, ist der Begriff der Nachhaltigkeit zu einem Grundbegriff der gesellschaftspolitischen Sprache avanciert. Der Begriffshistoriker Reinhard Koselleck sieht das Charakteristikum solcher Grundbegriffe in ihrem Doppelcharakter, unverzichtbar und zugleich umstritten zu sein. Als unverzichtbar mag der Begriff der Nachhaltigkeit erscheinen, weil sein Orientierungs- und Verständigungspotenzial auf eine allgemeine Problemlage reagiert, die von keiner politischen Handlungseinheit ignoriert werden kann. Die Umstrittenheit des Begriffs dagegen resultiert daraus, dass die von ihm visierte Problematik jeweils im Horizont unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Interessenlagen wahrgenommen wird. Dass bei dem Streit um den Begriff Nachhaltigkeit viel auf dem Spiel steht, muss heute kaum näher begründet werden. Ein sprechendes Beispiel sind die berühmten Hockeyschlägerkurven, die der Klimawissenschaftler Will Steffen und seine MitarbeiterInnen zusammentrugen und die inzwischen Tausende von Vorträgen illustriert haben. Die insgesamt 24 Kurven beziehen sich auf verschiedene Dimensionen des gesellschaftlichen Naturumgangs. Es geht um den Verbrauch von Energie, Rohstoffen und freien Flächen, um die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur, des Gehalts von Kohlendioxid in der Luft und des Stickstoffanteils im Meer, um das Bevölkerungswachstum und anderes mehr. Obwohl sich die Kurven auf sehr Verschiedenes beziehen, haben sie doch alle eine ganz ähnliche Form, die einem Hockeyschläger ähnelt. Daher auch der Name Hockeyschlägerkurven. Die Kurven dokumentieren ein exponentielles Wachstum, dessen destruktive Folgen heute bereits auf immer mehr Gebieten zu spüren sind. Die weitere Fortsetzung dieser Trends verweist auf eine Welt, die durch eine rapide Verschlechterung der Lebensbedingungen und damit verbunden durch eine Verschärfung der Verteilungs- und Ressourcenkämpfe sowie durch Massenmigration gekennzeichnet sein wird. Der jüngste IPCC-Bericht spricht davon, dass durch den Klimawandel der Lebensraum von über 3 Milliarden Menschen bedroht ist. Das ist deutlich mehr als ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung. BiologInnen sprechen vom 6. großen Massenaussterben, das den unwiederbringlichen Verlust von über 1 Million Arten bedeuten kann. In populären Bestsellern alarmierter KlimatologInnen ist die Rede von einer Gefährdung der zivilisatorischen Grundlagen oder gar der Überlebensbedingungen der Menschheit. Auf der diesjährigen Weltklimakonferenz beschrieb der Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, die Situation mit den Worten, ich zitiere, wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Zitat zu Ende. In diese Lage passt es dann auch, dass aktuelle ökologische Protestbewegungen unter Namen laufen wie Extinction Rebellion oder Letzte Generation. Vor diesem Hintergrund scheint es an der Zeit, den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Leitbegriff der Nachhaltigkeit einer kritischen Revision zu unterziehen. Um das zu leisten, möchte ich in einem ersten Schritt in groben Zügen einige Stationen der Begriffsgeschichte sowie die diskursiven Logiken seines Einsatzes und Erfolgs analysieren. Über die historische Rekapitulation möchte ich dann zu einer kritischen Einschätzung des Begriffs gelangen, um schließlich auf dieser Grundlage einige Fragestellungen und Perspektiven vorzuschlagen, die über diesen Begriff hinaus auf ein anderes Paradigma der Kritik weisen. Ich beginne also mit der Geschichte des Begriffs, die vor allem dank der Arbeiten von Ulrich Grober sehr gut erschlossen ist. Sie trägt von Anfang an einen politischen Index. Geprägt wurde das Nomen Nachhaltigkeit im Jahre 1713 von Hans Karl von Karlowitz, der in der Funktion eines kurfürstlich-sächsischen Kammer- und Bergrates für die Bewirtschaftung der Wälder im Hinblick auf die Bedürfnisse des sächsisch-erzgebirgischen Bergbaus verantwortlich war. Der enorme Verbrauch an Holz, das unter anderem für den Ausbau der Stollen und die Wärmeversorgung verwendet wurde, hatte innerhalb eines kurzen Zeitraums zu einer dramatischen Übernutzung der Wälder geführt. Von Karlowitz entwickelte in Reaktion darauf Überlegungen zu einer systematischen Forstwirtschaft, die das Wachstum des natürlichen Rohstoffs Holz an die Bedürfnisse des wachsenden Bedarfs nach diesem Rohstoff anzupassen suchte, sodass er längerfristig und quasi ununterbrochen zur Verfügung stand. In diesem Kontext etablierte sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Begriff Nachhaltigkeit als wissenschaftlicher Fachterminus der Forstwirtschaft. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts fand er dann zunehmend auch auf anderen Feldern Verwendung, ohne allerdings eine allgemeinere gesellschaftliche Bedeutung zu erlangen. Eine neue Diskussionslage entstand dann erst in den 1970er Jahren im Zusammenhang der ökologischen Problematik. Wie Ulrich Grober in seiner Begriffsgeschichte von Nachhaltigkeit zeigt, versuchten im Gefolge des 1972 vom Club of Rome vorgelegten Berichts über die Grenzen des Wachstums einflussreiche internationale Organisationen, das politische Establishment sowie die VertreterInnen der Wirtschaft für das Themenfeld der ökologischen Krise zu öffnen. Dies geschah vor allem auch unter dem politischen Druck von Basisbewegungen und Großereignissen wie etwa dem Global Earth Day, der über 1 Million Menschen mobilisierte und damit eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der USA gewesen war. 1980 entwarf ein international zusammengesetztes Gremium aus WissenschaftlerInnen UNO-Expertinnen und Mitgliedern des WWF, einer traditionellen Naturschutzorganisation, eine Richtlinie für den weltweiten Naturschutz, die unter dem Titel Living Resource Conservation for Sustainable Development unter der Schirmherrschaft des damaligen UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim in 34 Hauptstädten gleichzeitig vorgestellt wurde. Die VerfasserInnen des 1987 veröffentlichten Brundtland-Berichts, der für das Jahr 1992 in Rio de Janeiro geplante internationale Klimakonferenz vorbereitet war, konnten an das eingeführte Stichwort anknüpfen, das nun aufgrund der langen Vorlaufzeit bis zur Realisierung des Erdgipfels und der breiten Thematisierung des Berichts in den globalen Medien als das neue Stichwort der Debatte gesetzt war. Die Kerndefinition lautet, ich zitiere, Sustainable Development.
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Üblicherweise wird diese Station in der Begriffsgeschichte als ein wichtiger Durchbruch und institutionalisierte Anerkennung der ökologischen Frage auf der Ebene der internationalen Politik gesehen. Der Begriff der Nachhaltigkeit etablierte ein global relevantes Leitbild politischer Entwicklung und Steuerung, das die Bedürfnisse der Gegenwart mit denen zukünftiger Generationen zu vermitteln suchte. Er stehe damit für einen selbstreflexiven Anpassungs- und Lernprozess, der zugleich neue Möglichkeiten biete, im Rahmen eines globalen Ressourcenmanagements den Gegensatz von Industrie und sogenannten Entwicklungsländern angesichts der Herausforderung einer gemeinsamen oder allgemeinen Bedrohungslage neu zu vermitteln. Dieses Deutungsmuster fügt sich in das übergreifende Paradigma einer Fortschrittsgeschichte ein, den die zeitgenössische Soziologie als Prozess reflexiver Modernisierung analysiert hat. Es erscheint mir überfällig, diese Erfolgsgeschichte der politischen Implementierung des Steuerungstools Nachhaltigkeit gegen den Strich zu bürsten. Zwar stimme ich zu, dass die Implementierung des Begriffs der Nachhaltigkeit eine Schwellensituation markiert, aber ich möchte sie hier nicht als Erfolgsgeschichte verstehen, sondern als Ausdruck eines Paradigmenwechsels der politischen Ökologie, der sich in der Perspektive einer kritischen Ökologie des Geistes als Prozess des Verlusts oder der Zerstörung eines historisch errungenen Problembewusstseins darstellt. Um das nun näher zu zeigen, möchte ich diesen Paradigmenwechsel der politischen Ökologie, den der Übergang zum Begriff und Leitbild der Nachhaltigkeit bedeutet, anhand eines Vergleichs mit dem ökologischen Klassiker »Die Grenzen des Wachstums« sichtbar machen. Die Publikation dieses Buches im Jahre 1972 kann als Initialzündung der Ökologiedebatte angesehen werden. Gestützt auf neuartige Techniken einer computerbasierten wissenschaftlichen Systemanalyse wurden in den Grenzen des Wachstums zahlreiche Entwicklungsszenarien durchgespielt, die im Kernpunkt alle zu demselben Ergebnis kamen. Die Extrapolation bestehender Wachstumstrends führte immer wieder auf die physischen Grenzen des Planeten in Form der erschöpfbaren natürlichen Ressourcen. Die Folgen waren ein erwartbarer Zusammenbruch der Ökonomie und eine sukzessive Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen. Dennoch waren die Grenzen des Wachstums kein pessimistisches Buch. In welchen Formen es immer auch eintreten sollte, das Ende des Wachstums schien den AutorInnen im Jahre 1972 noch in weiter Ferne zu liegen, sodass sie noch genügend Zeit für die angemahnte grundsätzliche gesellschaftliche Neuausrichtung sahen. Bemerkenswerterweise stellten die AutorInnen der Studie den Übergang zu einem anderen Zivilisationsmodell nicht in Kategorien des Verzichts dar, sondern sie begriffen ihn als eine historische Chance, Entwicklungspotenziale zu realisieren, die unter den Bedingungen des Wachstumszwanges nicht oder nur sehr eingeschränkt zu verwirklichen waren. Die technologischen Errungenschaften der modernen Gesellschaft wurden nicht abgelehnt, sondern als Ermöglichungsbedingung zur Etablierung einer, wie es hieß, ich zitiere, völlig neuen Form der menschlichen Gemeinschaft, Zitat zu Ende, begriffen. Die Betonung der Notwendigkeit der Etablierung neuer Formen der Gemeinschaftlichkeit oder Vergesellschaftung war vor allem auch als Argument gegen technizistische Lösungsansätze gemeint. Die Neugestaltung der Gesellschaft konnte also nicht allein mit technischen Mitteln bewerkstelligt werden, sondern sie betraf das gesamte Ensemble der menschlichen Naturbeziehungen. Garrett Hardin, der dem konservativen neomalthusianischen Lager zuzurechnen ist, nannte die mit der ökologischen Krise verbundenen Probleme No Technical Solution Problems. Die Autorinnen der Studie Die Grenzen des Wachstums sahen den technologischen Optimismus nicht nur, ich zitiere, als die übliche, sondern auch als die gefährlichste Reaktion gegenüber den Aussagen an, die das in dem Buch erarbeitete Weltmodell liefert. Und weiter heißt es, die Technologie kann Symptome beheben, ohne die ihnen zugrunde liegenden Ursachen zu beseitigen. Zitat zu Ende. Für den Fall einer ungebrochenen Fortsetzung der Trends und des Festhaltens am technizistischen oder sozialtechnologischen Paradigma entwarfen die Autorinnen dieser Studie sehr ernüchternde Perspektiven. Die Studie des Club of Rome aktualisierte damit auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Forschungsmethoden eine Problemwahrnehmung, die traditionell zum Erbe des Marxismus gehörte, denn dieser hatte die Dynamik der modernen Gesellschaft als einen naturwüchsigen Prozess dargestellt, der die immanenten Widersprüche dieser Gesellschaft auf stets wachsender Stufenleiter reproduziert, womit auch die historischen Grenzen dieser Gesellschaftsordnung sichtbar werden. In dem Hauptwerk von Karl Marx, dem 1867 erschienenen Kapital, heißt es, ich zitiere, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Zitat zu Ende. Und an einer anderen Stelle schreibt er, ziemlich gleichsinnig, ich zitiere, Antizipation der Zukunft, wirkliche Antizipation findet überhaupt in der Produktion des Reichtums nur statt in Bezug auf den Arbeiter und die Erde. Bei beiden kann durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung, durch Störung des Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Eingabe, die Zukunft realiter antizipiert und verwüstet werden. Zitat zu Ende. Dieses Motiv der Verwüstung der Zukunft, das im krassen Kontrast zum zeitgenössisch dominierenden Fortschrittsglauben stand, taucht nun als Leitmotiv in der Studie des Club of Rome wieder auf. Auffälligerweise jedoch ohne jeden Bezug zur marxistischen Theorietradition. Hans Magnus Enzensberger, der dieses Vergessen als Verdrängung und als Ausdruck des Klassencharakters der politischen Ökologie versteht, betont diese problemgeschichtliche Kontinuität, wenn er in seinem Beitrag mit dem Titel Zur Kritik der politischen Ökologie aus dem Jahre 1973 als die zentrale ökologische Hypothese bzw. den Standardtopos der Ökologiediskussion in der Einsicht sieht, dass, ich zitiere, der heutige Industrialisierungsprozess, wenn er sich quasi naturwüchsig fortsetzt, in absehbarer Zeit zu katastrophalen Konsequenzen führen wird. Zitat zu Ende. Der sozialdemokratische Politiker Erhard Eppler sprach in seinem 1975 erschienenen Buch Ende oder Wende von der ökologischen Binsenweisheit, dass ein auf grenzenloses Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem mit der natürlichen Begrenztheit der Erde kollidieren und dass sich die aus der Expansionsdynamik ergebenden Widersprüche der gesellschaftlichen Naturbeziehungen fortschreitend verschärfen müssen. Entsprechend dieser Einsicht wird ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen ökologischen und den mit der Kapitalakkumulation verbundenen ökonomischen Imperativen postuliert, der keine rein technische Auflösung finden kann, sondern sich als ein soziales bzw. politisches Problem darstellt. Jeder Versuch, dieses sozialpolitische Problem mit technischen Mitteln zu lösen, werde immer nur neue Lücken aufreißen und nur zu einer Verschiebung und langfristigen Verschärfung der Probleme beitragen. Gelöst oder entschärft kann dieser zentrale Widerspruch nur werden, wenn die Fixierung auf das quantitative Wachstum überwunden und die Wirtschaft einer demokratischen Kontrolle unterworfen, das heißt an die qualitativen Bedürfnisse und Zwecksetzungen der Menschen zurückgebunden wird. Die Bewältigung der ökologischen Probleme wurde dann auch bereits in den Grenzen des Wachstums an, ich zitiere, grundsätzliche Änderungen der Wert- und Zielvorstellungen der Gesellschaft geknüpft, die auf einen Wendepunkt der Geschichte hinausliefen. Zitat zu Ende. Die Rede vom Wendepunkt der Geschichte ist dann ebenfalls ein Standardtopos der Ökologiediskussion der 1970er Jahre. Das in den 1980er Jahren entwickelte Leitbild der Nachhaltigkeit kann als ein Bruch mit dieser wachstums- und gesellschaftskritischen Perspektive angesehen werden. Es lässt sich jedenfalls zeigen, dass gerade vermittels des neuen Begriffs die auf die strukturellen Bedingungen, das System Ganze und die historische Spezifik der modernen Produktionsweise bezogene Sichtweise sukzessive zurückgedrängt worden ist. Als ein übergreifender Problemtitel für den Prozess der Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse und die damit einhergehende Veränderung der kollektiven Wahrnehmungsweisen und des allgemeinen Diskursklimas ist der Begriff der neoliberalen Wende herangezogen worden, der sich politisch an die Amtsantritte von Margaret Thatcher, Ronald Reagan und Helmut Kohl knüpft. Selbstverständlich handelt es sich bei dieser neoliberalen Wende nicht um einen geradlinigen oder widerspruchsfreien Prozess, aber im vorliegenden Zusammenhang lassen sich doch als zentrale Wesenszüge dieser neoliberalen Wende die Zurückdrängung und Diskreditierung des wachstumskritischen Diskurses und der Wechsel von kapitalismuskritischen Positionen zu einer verstärkt pragmatischen Bearbeitung der ökologischen Krise innerhalb eines ökologisch modernisierten Wachstumskonzepts ansehen. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung diente praktisch als ein Modernisierungskonzept, das ökonomisches Wachstum anschieben und in eine umweltverträgliche Richtung lenken sollte. Was als radikale Kritik an der herrschenden Wachstumsökonomie begann, hat sich unter anderem dank des Einsatzes des Nachhaltigkeitsbegriffs in ein globales Ressourcen- und Entwicklungsmanagement als Teil der ökologischen Modernisierung des Kapitalismus gewandelt. Das Konzept verleiht dem Wirtschaftswachstum ein Qualitätssiegel, dem nicht Selbstbegrenzung, sondern dauerhafter Anstieg eingeprägt ist. Der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbundene Wertewandel fördert sogar die ökonomische Verwertungslogik, weil nun potenziell jede Form des Naturumgangs kommodifiziert wird. Nun soll hier nicht bestritten werden, dass die Verwendung des Begriffs Nachhaltigkeit die Forderung einer qualitativen Änderung der Produktionsweise und Produktionsziele nicht ausschließen muss. Sowohl im Vergleich mit Alternativbegriffen wie Selbstbegrenzung als auch strukturell betrachtet, hat der Begriff aber eine starke reformistische und kontinuistische Schlagseite, weil er seinen Gegenstand dem Prinzip nach unter dem Aspekt seiner Erhaltung und Verdauerung betrachtet. Ging ein Großteil der Wachstumskritik um 1970 noch von einem Grundkonflikt ökonomischer und ökologischer Bestimmungen aus, so verbindet sich mit dem hegemonial gewordenen Nachhaltigkeitsdiskurs die Überzeugung einer prinzipiellen Versöhnbarkeit. Die vormalige ökologische Binsenweisheit wurde nun als eine ideologisch belastete und historisch überholte Anschauung charakterisiert. Josef Huber, ein ausgewiesener Kenner der Debatten zur politischen Ökologie, sieht dann auch die radikale Wachstumskritik als ein historisch erledigtes Projekt an, denn seiner Auffassung nach sind die ökologischen Dilemmata fortdauernden Wirtschaftswachstums mit dem Siegeszug der Nachhaltigkeit und der ökologischen Modernisierung konzeptionell bewältigt, wie er meint. Die normalisierende Widersprüche kaschierende Funktion des Nachhaltigkeitsbegriffs zeigt sich in der nahezu grenzenlosen Dehnbarkeit und semantischen Besetzbarkeit, die auch daran abzulesen ist, dass er in kaum einer neueren Unternehmensdarstellung fehlt. Sein Einsatz empfiehlt sich hier in doppelter Hinsicht. Zum einen dient der Begriff der Nachhaltigkeit mit Blick auf die Wahrnehmung der Unternehmen in der Öffentlichkeit als eine Art grünes Aushängeschild und zum anderen lässt sich mit ihm die Forderung an die Politik verbinden, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Unternehmen nachhaltig wachsen, das heißt dauerhaft oder wenigstens längerfristig Profit erwirtschaften können. Schwerlich kann also die Rede davon sein, dass die Nachhaltigkeit sich anschickt, das überkommene wirtschafts- und gesellschaftspolitische Paradigma Wachstum abzulösen. Im Gegenteil öffnet es der kriselnden Wirtschaft neue Räume der Vermarktlichung und die Politik schafft die Rahmenbedingungen dafür. Bis heute ist die Überwindung der wachstumsfixierten Ökonomie für keine politische Partei handlungsleitend und gilt das Wachstumsparadigma nach wie vor als überparteilich konsensual. Anstelle gesellschaftlicher werden sozial-technische Alternativen gesucht. Es ist im Nachhaltigkeitsdiskurs die Rede von alternativen Technologien, von alternativen Energien. Korrespondierend dazu wird die anvisierte Epoche der Nachhaltigkeit nicht in sozialen Bestimmungen, sondern in solchen der politischen Technologie gefasst. Es gehe um die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, um den Eintritt in das Solarzeitalter, in ein klimaneutrales Zeitalter, in eine Low-Carbon Society. Und der Weg dahin führe über eine dritte oder neuerdings vierte industrielle Revolution, einen New Green Deal oder einen grünen Gesellschaftsvertrag. Die politischen Konzepte zur Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft erweisen damit ihre Abhängigkeit von eben der ökonomischen Praxis, die sich immer deutlicher als nicht zukunftsfähig erweist und die uns mit immer bedrohlicheren Entwicklungen konfrontiert. Oder anders formuliert, impliziert ein starker Begriff der Nachhaltigkeit einerseits die Einsicht, dass die bisherige Entwicklung der Gesellschaft nicht zukunftsfähig ist, so wird andererseits gerade vermittels des Begriffs der Nachhaltigkeit eine ökologische Modernisierung vorangetrieben, die dem alten Paradigma grenzenlosen Wachstums verpflichtet bleibt. Wie tief das Paradigma des Wachstums in den mentalen Strukturen der politischen Entscheidungsträger verankert und wie schnell eine offiziell an Nachhaltigkeit orientierte Politik bereit ist, einen Rückgang des Wirtschaftswachstums oder auch eine drohende Abkühlung der Konjunktur bereits als eine Gefahr für die Wirtschaft und den sozialen Frieden anzusehen, der mit entschiedenen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft begegnet werden muss, lässt sich eindringlich an den jüngeren politischen Krisenmaßnahmen verfolgen. An der Abwrackprämie, am Umgang mit dem sogenannten Diesel- oder Abgasskandal, an der Verlängerung der Laufzeiten für AKWs, dem zögerlichen Ausbau erneuerbarer Energien oder an den politischen Reaktionen auf die letzte globale Finanzkrise. In kurzer Frist wurden hier zur Rettung des Finanzsystems, speziell der systemrelevanten Banken, Geldsummen bereitgestellt, die um ein Vielfaches die Höhe der Beträge überstiegen, die UN-Expertinnen für die vollständige Befreiung der Menschheit von der Geißel des Hungers hochgerechnet hatten. Die enormen Beharrungskräfte der Wachstumsideologie lassen sich offenkundig nur im Rückgriff auf strukturelle Bedingungen klären, die im Nachhaltigkeitsdiskurs entweder stark vernachlässigt oder in theoretisch oft unzureichender Weise angegangen werden. Betrachtet man den Nachhaltigkeitsdiskurs bzw. die Theorieproduktion zum Thema Nachhaltigkeit selber in einer politökologischen Perspektive, dann erscheint sie als Teilmoment und ideologischer Moderator der von ihr problematisierten nicht nachhaltigen Entwicklung. In einer solchen Perspektive stellt sich das Vergessen historisch errungener Einsichten in der boomenden Literatur zur Nachhaltigkeit als ein Komplementärphänomen zu den unschöpferischen Zerstörungen der Verschleißproduktion der Wegwerfgesellschaft dar. Eine im kritischen Sinne nachhaltige Theorieentwicklung wäre daran zu messen, ob die Vermittlung neuen klimatologischen Wissens mit den längst erarbeiteten kritischen Einsichten über die Struktur und Dynamik der modernen Gesellschaft gelingt, die sich bei der Analyse der Probleme als tragfähig erwiesen haben und durch die neuen Arbeiten nicht widerlegt worden sind. Ich hatte eingangs meines Vortrages den Begriff der Nachhaltigkeit als einen sozialpolitischen Grundbegriff bezeichnet. Grundbegriffe dieser Art lassen sich nicht durch wissenschaftliche Argumente widerlegen. Eine permanente kritische Reflexion kann aber durchaus zu ihrem Bedeutungsverlust und zur Entstehung neuer Begriffe beitragen, die zur Bewältigung der drängenden Probleme angemessener erscheinen. Als ein Beitrag zur Kritik des Nachhaltigkeitsbegriffs möchte ich daher im letzten Teil meines Vortrages einige Fragen formulieren, die vielleicht geeignet sind, den Begriff etwas von seiner Wirkkraft zu nehmen. Wie die jüngeren Berichte der Klimaforscher zeigen, haben sich seit dem Aufkommen des Paradigmas der Nachhaltigkeit in den 1980er Jahren die negativen Trends weiter beschleunigt und die damit verbundenen Probleme verschärft. In ihrem 30-Jahres-Update der Grenzen des Wachstums haben die AutorInnen auf der Basis neu gewonnener wissenschaftlicher Daten die anhaltende Relevanz der früheren Befunde hervorgehoben und eine deutliche Verschlechterung der globalen Gesamtsituation konstatiert. Die Grundtendenz eines zunehmenden Ressourcenverbrauchs habe sich verstärkt und mit der Klimaerhitzung und dem Artensterben sind neue Probleme dringlich geworden, die im ersten Bericht noch gar nicht gesehen worden sind, was als Indiz für die Beschleunigung des katastrophalen Gesamtprozesses gesehen wird. Dies habe auch dazu geführt, dass die Spielräume für grundlegende gesellschaftliche und politische Änderungen enger geworden seien. Diese Einschätzung kann als ein Standardfall der jüngeren Diskussion zur Ökologieproblematik angesehen werden. Insbesondere in den Einleitungen und Nachworten zu Neuauflagen einschlägiger Literatur sind die Topoi notorisch, dass die Chancen einer Umgestaltung der Gesellschaft nicht wahrgenommen wurden, die Widersprüche sich weiter verschärft haben, der Handlungsdruck enorm zugenommen hat und die sogenannten kritischen Zeitfenster, innerhalb derer sich anbahnende Überschreitungen von kritischen Kipppunkten noch verhindert werden können, sich zu schließen beginnen. Speziell die Jahre nach der Implementierung des Nachhaltigkeitsprinzips erscheinen aus heutiger Perspektive als klimapolitisch vertane, vergeudete Jahre. In den Texten der WissenschaftlerInnen finden sich neben den beeindruckenden technologischen und methodischen Innovationen zur Gewinnung neuer Daten und den enormen Fortschritten der begrifflichen Differenzierung zur Erfassung der globalen ökologischen Interdependenzen zunehmend existenzielle Bestimmungen wie etwa Zusammenbruch, Kollaps, Überleben oder Katastrophe. Die ehedem nur prognostizierten Veränderungen des Klimas sind längst zu einer sinnlich erfahrbaren Realität geworden. Den Klimaberichten zufolge sind die letzten 8 Jahre zugleich die 8 wärmsten seit dem Beginn der Klimaaufzeichnungen. Aus der Analyse von antarktischen Eisbohrkernen gewonnene Daten zeigen, dass zumindest seit fast 1 Million Jahren die CO2-Konzentration noch nie so hoch war, wie sie in den letzten 100 Jahren geklettert ist und die Tendenz steigt, wie Sie alle wissen, weiter nach oben. Das Artensterben hat sich weiter beschleunigt, die Ausdehnung der Wüsten hat zugenommen. Der Krieg in der Darfur-Region im Sudan ist als der erste Klimakrieg angesehen worden. Die sehr junge Kategorie des Klimaflüchtlings gehört beinahe schon zum alltäglichen Nachrichtenprogramm. Der Wirbelsturm Katrina hat erstmals eine Millionenstadt eines westlichen Landes katastrophal beschädigt. In den global verbreiteten Bildern dieser Katastrophe blitzte der Sinn der persistenten Existenzialmetaphern aus den wissenschaftlichen Texten zur Klimadiskussion auf. Die jüngsten Überschwemmungen, Dürren und Gletscherschmelzen fügen sich in das Bild eines wechselseitigen Aufschaukelns ökonomischen Wachstums und wachsender ökologischer Folgekosten. Die von der Klimatologie über die erste Natur erhobenen Daten ähneln sich zunehmend den Parametern der zweiten Natur an. Die Fließgleichgewichte und jahreszeitlichen Rhythmen sprechen sukzessive auf. Die gemessenen Werte folgen einer Wachstumslogik, die sich in den Formen der Verdichtung extremer Wetterereignisse, der Häufung von Temperaturrekorden oder der Beschleunigung der Aussterberate manifestiert. Gleichzeitig aber führt der ökonomische Expansionismus zu einer wachsenden Unberechenbarkeit der Naturkräfte, die praktisch einen Verlust an Planungssicherheit und eine Einengung von Gestaltungsspielräumen bedeutet. Der Nachhaltigkeitsdiskurs hat diese katastrophalen Entwicklungen nicht nur nicht aufhalten können, sondern er hat, wie ich zu zeigen versucht habe, sogar dazu beigetragen, die überfällige Emanzipation vom Imperativ des quantitativen Wachstums zu verhindern und dem angeschlagenen Image des kapitalistischen Wirtschaftssystems einen neuen grünen Schein verliehen. Ein charakteristisches Muster der Klimadiskussion besteht darin, mit Blick auf die negativen Trends zwar ein Scheitern oder die Unzulänglichkeit der bisherigen Bemühungen einzugestehen, aber es wird doch nach wie vor am Nachhaltigkeitsbegriff festgehalten und die Forderung erhoben, jetzt endlich ernst damit zu machen. Es wird das Versagen der Politik konstatiert, dann aber zugleich an die Politik appelliert, nun endlich die erforderliche klimapolitische Wende einzuleiten. Als Autorität wird immer wieder die Wissenschaft beschworen, deren Einsichten endlich anerkannt und politisch umgesetzt werden sollen. Mit der Wissenschaft sind allerdings beinahe ausschließlich die KlimaforscherInnen gemeint, die im Zuge der Verschärfung der Krise zu nachgefragten Politikberaterinnen und Stichwortgeberinnen öffentlicher Debatten aufgestiegen sind. Nun möchte ich hiermit nicht die enorme Bedeutung der Klimaforschung für die Selbstaufklärung der Gesellschaft bestreiten. Der beeindruckende einzelwissenschaftliche Detailfortschritt der Naturwissenschaften geht allerdings oft mit einer Ausblendung übergreifender Problemzusammenhänge und vor allem mit einer Marginalisierung sozialstruktureller Parameter einher, die für die Debatten der 1970er Jahre noch konstitutiv waren. Symptomatisch erscheint mir, dass international anerkannte Klimaexpertinnen in ihren Darstellungen des Klimawandels ganz ohne einen Begriff von der modernen Produktionsweise auskommen und das Wirtschaftswachstum als leitendes Paradigma nicht in Frage gestellt wird. Dem ökologischen Alarmismus entspricht so bis heute die Praxis der Entnennung des Systems, das die Krise doch hervorgebracht hat. Dem Selbstverständnis der NaturwissenschaftlerInnen liegt der Anschluss an die sozialtechnologische oder technokratische Tradition offenbar näher. Als ein Ausdruck der Vernachlässigung ökonomischer Determinanten kann auch die von Harald Welzer an einschlägigen populärwissenschaftlichen Titeln zur Ökologieproblematik diagnostizierte Kluft zwischen der behaupteten Globalität und Dringlichkeit der Probleme und den dann in den Schlusskapiteln gegebenen Vorschlägen zur praktischen Lösung derselben angesehen werden. Die Klimatologie widmet sich den Auswirkungen, die das globalisierte Wirtschaftssystem auf seine natürlichen Voraussetzungen hat. Die Vorschläge zur Lösung der Probleme dagegen folgen oft einer technokratischen Logik. Als Stichwort mögen hier das Geoengineering, Climate Engineering oder Solar Radiation Management genügen. Oder aber die Appelle beschränken sich auf Appelle zur Änderung des privaten Verhaltens der Einzelnen, die der Gesamtproblematik jedoch völlig unangemessen sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es als eine dringende Herausforderung, das von verschiedenen naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen zusammengetragene Material wieder verstärkt mit Theorien der kapitalistischen Produktionsweise zu verbinden, die schon sehr früh auf die fundamentalen Widersprüche und die historischen Grenzen der modernen Gesellschaft aufmerksam gemacht haben. Die Forderung, der Wissenschaft zu folgen, müsste unbedingt auch die Sozialwissenschaften einbeziehen, denn NaturwissenschaftlerInnen sind keine privilegierte Adresse in Bezug auf die Fragen, welche Entwicklungen uns in die Krise hineinmanövriert haben und wie, nach welchen Werten und welchen Leitbildern wir eigentlich leben wollen. Statt also weiter unverdrossen die Verwirklichung des Postulats der Nachhaltigkeit einzuklagen, wie es seit nunmehr Jahrzehnten geschieht, scheint es geboten, die Funktionen des Nachhaltigkeitsbegriffs innerhalb des gegebenen Systems zu reflektieren. Damit meine ich seinen produktiven, affirmativen Beitrag zur Stabilisierung und Konservierung des Kapitalismus. Und statt der Politik Versagen vorzuwerfen, sollte gefragt werden, ob die Politik unter den Voraussetzungen des kapitalistischen Wirtschaftssystems überhaupt den Anspruch einer grundlegenden gesellschaftlichen Transformation haben kann, oder ob ihre politische Funktion im Rahmen dieses Systems nicht gerade darin besteht, die Reproduktionsbedingungen dieses Systems zu sichern. Lützerath bietet hier gerade wieder einen aktuellen Anschauungsunterricht. Ich möchte dazu anregen, den Anteil des Nachhaltigkeitsdiskurses an der Zerstörung theoretischer Einsichten und utopischer Energien zu reflektieren und den Diskurs der Nachhaltigkeit als Teil der allgemeinen Zerstörungsprozesse zu begreifen. Konsequenterweise kann die Forderung dann nicht mehr darin bestehen, jetzt endlich eine nachhaltige Wirtschaft einzurichten oder die Dimensionen der Nachhaltigkeit zu stärken, sondern umgekehrt den Nachhaltigkeitsbegriff als Teil einer Strategie ökologischer Modernisierung zu verstehen, der mit Notwendigkeit zur weiteren Verschärfung der Krise der gesellschaftlichen Naturbeziehungen beiträgt. Die zerstörerischen Dimensionen des Nachhaltigkeitsdiskurses lassen sich entlang der notorischen Behauptung prüfen, dass zwischen Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch bestehe. Dieses Mantra dürfte zum Siegeszug der Grünen Partei in Deutschland beigetragen haben. Es verdrängt die theoretische Einsicht in den notwendigen Zusammenhang von kapitalistischer Produktion und Naturzerstörung. Wegen der Verstricktheit des Begriffs der Nachhaltigkeit in den Expansionskurs der reflexiv gewordenen Modernisierung sowie seiner inhaltlichen Entleerung scheint es sinnvoll und notwendig, neue Ansätze der Kritik und alternative Begriffe zu erarbeiten, die sich nicht in dieser Weise instrumentalisieren oder vereinnahmen lassen. Wichtige neuere Ansätze, die sich leitbegrifflich vom Nachhaltigkeitsdiskurs absetzen und ihr Augenmerk wieder verstärkt auf die strukturellen Bedingungen der ökologischen Krise sowie auf qualitative gesellschaftliche Veränderungen richten, sind etwa die Postwachstumskritik oder die Degrowth-Bewegung. Sie nehmen sich mit dem Wachstumsbegriff das ideologische Kernstück der expansiven Ökonomie vor, dessen treuer Begleiter der Begriff der Nachhaltigkeit ist. Und natürlich müsste man jetzt, und hier hört mein Vortrag auf, auch wirklich über die Grenzen, die historischen Grenzen des kapitalistischen Gesellschaftssystems nachdenken. Und da sind vielleicht die Begriffe der Postwachstumskritik und der Degrowth-Bewegung auch immer noch zu defensiv organisiert. Also ich meine, wenn wir uns ernsthaft mit der ökologischen Frage befassen wollen, dann kommen wir nicht um eine Thematisierung dieser Gesellschaftsstruktur, ihrer Motive und ihrer treibenden Kräfte aus. Und es glaube ich, das ist Zeit sozusagen, sich, wie das im Anschluss an Jameson gesagt worden ist, sich wieder vorstellbar zu machen, nicht nur das Ende der Welt, sondern vielleicht auch wieder die möglichen Grenzen dieser Gesellschaftsordnung zu thematisieren. Vielen Dank.
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element der Ideologie eines grünen Kapitalismus, der ignoriert, dass Wachstum endlich ist und Ressourcen zerstören muss und versucht, die daraus resultierenden Umwelt- und Gesellschaftsprobleme mit Technik zu fixen. Das ist, sehr verkürzt, die Kritik des Kulturwissenschaftlers Falko Schmieder am Nachhaltigkeitsbegriff. Viel Stoff zum Nachdenken und ich glaube auch viel Stoff zum Diskutieren. Ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch. Das war der Hörsaal für heute. In der nächsten Episode schauen wir in einen anderen Fachbereich rein, Geschichtswissenschaften. Wir tauchen ein in die Lebensgeschichte eines einzelnen Mannes in der NS-Zeit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sein kann, dass jemand, der den Nationalsozialismus eigentlich ablehnt und sogar Menschen rettet, gleichzeitig Mittäter im größten KZ jener Zeit wird, im Vernichtungslager Auschwitz. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sag tschüss und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.